Sehr geehrter Herr Staatspräsident, sehr geehrter Herr Botschafter, Exzellenzen, meine Damen und Herren, und vor allem viel lieber sage ich, liebe Freunde Ungarns. Es ist für mich eine große Ehre und natürlich eine große Freude, dass ich heute hier aus diesem Anlass zu Ihnen sprechen kann. Und ich finde es eine fantastische Sache. So sind meine Empfindungen, ich hoffe, die Ihren auch, dass wir uns hier in der Paulskirche an diesem Tag versammeln. Ich bin sehr mit einverstanden, dass an vielen Orten Deutschlands an diesem Tag gedacht wird. Aber es gibt keinen Ort, der gemäßer ist, im besten Sinne des Wortes, der dem Inhalt des Tages besser entspricht. Wir Deutsche, und ich sage ganz bewusst, wenn ich sage wir Deutsche, nicht zuletzt und vor allem auch unsere Landsleute aus der ehemaligen DDR, erinnern sich an diese Tage in Ungarn. 3 Jahre nach dem 17. Juni 1953 war der Aufstand Ungarns der heftigste, der blutigste, der bitterste Versuch, im sowjetischen Machtbereich das herrschende Regime zu stürzen. Doch auch diese Erhebung gegen die Diktatur scheiterte. Und erst im Jahr 1989 sollte es den Ungarn und den Ostdeutschen und weiten Teilen Europas gelingen, Freiheit und Demokratie durchzusetzen und Mauer und Stacheldraht einzureißen. Ich finde es wichtig, dass wir einen solchen Tag des Gedenkens nicht nur beiläufig für diesen Tag in Erinnerung bringen, sondern auch zu überlegen, was es für ein Glück ist für die Völker Europas, dass sie heute in Frieden und in Freiheit leben können. Und dass bei allen Sorgen um den Alltag die Dimension klar sein muss, was damals geschah und welches Glück, ich sage bewusst Glück, wir erlebten und welches Glück uns geschenkt wurde, dass wir das erleben durften. Eben haben wir in einer eindringlichen Weise und gerade in dieser sehr nüchternen, an den Tatsachen sich orientierenden Weise erlebt, was das für eine Entwicklung war. Ich sehe auch manche Parallelen, auch manche Unterschiede zwischen dem 17. Juni 1953 in der DDR und dem 23. Oktober in Ungarn. Gemeinsam ist beiden Ereignissen, dass die Folgen des Todes Stalins unübersehbar sind. Das Ende seiner Herrschaft, eine Entwicklung zur Lockerung hin, die sich in der Rede Chruschtschow demonstrierte, gehörten dieses Denken. In Ungarn, wie in der DDR, waren Demonstrationen von Arbeitern in Budapest und auch in Berlin im Umfeld Ausgangspunkt der Erhebung. Hier wie dort demonstrierte man gegen die Unterdrückung von Regimen, die von Moskau abhängig waren. Und hier wie dort entstand ein Flächenbrand, entstanden Streiks, die sich im ganzen Land ausbreiteten. In beiden historischen Abläufen wurde die sowjetische Armee eingesetzt, es floss Blut, es gab Tote und Verletzte. Doch anders als in Berlin hatten die Aufständigen in Budapest zunächst Erfolg. Sie erreichten, dass Matthias Rákosi abgesetzt wurde. Und sie erreichten, dass an seiner Stelle der ehemalige Ministerpräsident und der Reformkommunist Imonacsi ins Amt kam. Währenddessen gingen die Runden und die Einheiten des Staatssicherheitsdienstes mit großer Härte gegen das Volk durch. In den Straßen Budapest floss Blut. Es gab brutale Straßenkämpfe zwischen sowjetischen Soldaten und Einheiten des nationalen Militärs, auch der Aufständigen. Tausende von Aufständischen kamen ums Leben, weit höher war die Zahl der Verletzten. Ich denke, es ist wichtig, dass an einem solchen Tag und auch von einer Stunde unsere Erinnerung geht an die Opfer und vor allem an ihre Familien. Für die Opfer, für die Frauen und für die Kinder, die die volle Last dieser Erlebnisse bis in ihren persönlichsten Lebensbereich ertragen mussten. Die offene Gewalt hatte so 11 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in dieser Form in Europa zum ersten Mal wieder Platz gegriffen. Dies war eine neue Dimension und das darf man nicht vergessen. In Deutschland waren wir angesichts der Bilder und Nachrichten zutiefst erschüttert und besorgt. Ich erinnere mich an die Diskussion unter Studenten, die es einfach für völlig unmöglich hielten, dass das so ablaufen könnte. Ich erinnere mich auch an die Diskussion der Studenten, die bitter empört waren, dass die Westmächte in diesem Augenblick sich unterhielten über die Entwicklung am Nil und die Entwicklung in diesem Teil der Welt und dass aber die Westmächte mit ihrer Propaganda das genaue Gegenteil von dem sagten, was dann tatsächlich eintrat. Ich sage dies, weil es auch ein Stück meiner persönlichen Erbitterung in jener Zeit ausmacht. Es war nicht zu verstehen, dass ein tapferes Volk, ein sympathisches Volk, und aus deutscher Sicht ein Volk, das immer zu uns stand, was wir nicht von allen Völkern auf dieser Erde sagen können, dass dieses Volk in dieser Situation, in dieser Stunde in Stich gelassen wurde. Es war die Frage, es war natürlich auch die Frage, das ist doch ganz verständlich in den gegebenen Verhältnissen in Deutschland, die Frage, droht jetzt ein kriegerischer Konflikt? Stehen wir am Rande eines dritten Weltkriegs? Werden diese Ereignisse über den eisernen Vorhang hinausgehen? Wir waren damals als Zeitzeugen zutiefst davon überzeugt, dass das, was Imre Nagy am 28. Oktober gelang, einen Waffenstillstand herbeizuführen, ein Stück Tor aufmacht, um vielleicht zu einer wirklich besseren Zukunft zu kommen. Und wir waren uns ebenso überrascht, als er zwei Tage später im Rundfunk verkündete, dass Ungarn aus dem Warschauer Pakt ausgetreten sei, dass er die Vereinten Nationen bete, Ungarn bei seinen Neutralitätsbemühungen zu helfen. Meine Damen und Herren, man muss es noch einmal nachdenklich in seinem eigenen Kopf umgehen lassen, dass mitten in einem Augenblick, in dem der Kalte Krieg schon voll im Gang war, die Ängste vor dem Krieg da waren, nicht zuletzt und gerade auch hier in Deutschland, da plötzlich ein Ministerpräsident auftrat und erklärte, er trete aus dem Warschauer Pakt aus. In einer Weise, was immer, ich sage es etwas salopp formuliert, wie es im Gegenstand nicht angemessen ist, in einer Weise, was Sie da im Kreml tun, ist deren Sache. Wir sind Ungarn und wir stehen in unserer Geschichte. Es gab hierzulande, wie in Ungarn auch, eine kurzfristige Hoffnung, Europa bekäme ein neues Gesicht. Die Ungarn selbst waren verständlicherweise euphorisch und mit ihnen viele Menschen im Westen und umso größer war die bittere Enttäuschung. Denn das Regime in Moskau zeigte sehr rasch seinen Charakter. Der Rückzug der Panzer erwies sich als Betrugsmanöver. Neue Truppen, neue Panzer walzten den Aufstand nieder. Und es kam, wie es kommen musste, angesichts der Machtverhältnisse. Die Regierung wurde aus dem Amt gejagt. An ihrer Stelle trat mit Janosch Kadar ein neuer Regierungschef. Das Einparteiensystem wurde wieder eingeführt. Und meine Damen und Herren, wenn man genau hinschaut, bei dem vielen Schrecklichen, was das ganze Jahrhundert auszeichnet, die barbarische Vergeltungskampagne, die dort stattfand, ist in einem Ausmaß zu sehen wie selten in anderen Bereichen. Und der Aufstand führte auch zu schrecklichen Folgen. Hunderte wurden hingerichtet, über 14.000 Personen wurden zu Haftstrafen verurteilt. In der Bundesrepublik, im freien Teil damals Deutschlands, wie wir es mit Recht so empfunden haben, war nicht nur Mitgefühl und Sympathie unterwegs. Und die galt nicht zuletzt den fast 200.000 Flüchtlingen, vor allem Studenten und Arbeiter. Die Ungarn mussten damals erkennen, dass bei aller Überzeugungskraft der Idee der Freiheit in der jetzigen Situation, in der sie sich befanden, keine Chance gegeben war, das barbarische Regime zu beschädigen, abzulehnen. Dennoch, und das gehört einfach zu dem Denken, wenn wir an diese Tage denken, der Mut und die Solidarität einer Bevölkerung, so großartig sie war, reicht eben nicht aus, um den Monolithen der sowjetischen Großmacht aus den Angeln zu heben. Wenn man heute, und das spricht sich wieder im Blick auf die Opfer leicht aus, dann sagt das Leid der Opfer, der zu Unrecht verurteilten, hingerichteten, in den Kämpfen getötete, war nicht vergeblich, ist das richtig. Aber wenn wir diesen Satz aussprechen, bitte ich darum, auch an die Angehörigen dieser Opfer zu denken, die dann bei dem ersten Satz leicht in Vergessenheit geraten. Die Ungarn und der Ungarnaufstand war vor 50 Jahren, aber die Entwicklung ist nicht abgeschlossen. Dieser Freiheitskampf, strahlte über Jahrzehnte aus. In die benachbarten Länder des sogenannten Warschauer Blacks, Polen, Tschechoslowakei, die DDR. Und insofern war letztlich diese bittere Niederlage ein Sieg. Für uns Deutsche stellte sich die Frage, welche Wehren wir aus unserem geteilten Land aus dem Aufstand in Ungarn ziehen konnten. Konrad Adenauer schreibt in seinen Erinnerungen über seine Empfindungen in jenen Tagen, ich zitiere, die Chance, dass sich die osteuropäischen Völker von dem Zwang Moskaus lösen, ging mit der Niederschlagung des Aufstands verloren. Damit verschwand vorerst auch die Hoffnung, dass wir durch eine Wiedervereinigung Deutschland näher kämen. Aber gleichzeitig verflüchtigte sich eine weitere Chance, die uns auf dem Weg zur Wiedervereinigung hätte helfen können. Ich meine die erfolgversprechende Unterstützung der Vereinten Nationen. Adenauer hat diese Vorgänge in Ungarn, wie er sagt, in erschütternder Weise erlebt und sie hat ihm gezeigt, wie machtlos die Vereinten Nationen waren. Wer seine spätere Politik verfolgt, kann hier sehr deutlich spüren, dass für ihn der Platz der Vereinten Nationen nicht ein Platz war, dem er viel Vertrauen entgegenbrachte. Aber für ihn und für viele andere, und das ist vielleicht eine der wichtigen Lebenserfahrungen aus diesen schrecklichen Tagen, für ihn war es ganz klar, dass gerade das Zusammenschlagen des Aufstands in Budapest und in Ungarn Ein weiterer Grund war, die Einigung der Staaten in Europa voranzutreiben. Er war sich darin mit Robert Schuman, mit vielen anderen einig. Für Robert Schuman, hatte der ungarische Aufstand direkte Auswirkungen auf die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 1957, ein Jahr danach. Er schrieb damals, die Ratlosigkeit unter den Atlantikmächten, die unsere Niederlagen am Suez und in Ungarn hervorrufen, haben die parlamentarische Billigung der Europaprojekte Euratom und Gemeinschaftsmarkt gefördert. Es ist wörtlich dieser Situation zu verdanken, dass unerwartet große Mehrheiten die Vereinbarungen von Rom genehmigt haben. Mit Klartext heißt das, und ich will es noch einmal wiederholen, dass wenn wir im nächsten Jahr die römischen Verträge feierlich in Erinnerung ziehen, dass hier in dieses Bild auch der Aufstand der Ungarn in Budapest gehört. Der Schock. Mag schrecklich klingen, wenn ich das so sage, aber der Schock über das Scheitern des ungarischen Aufstands hat in wichtigen Teilen der westeuropäischen Bevölkerung eine durchaus heilsame Wirkung der Erkenntnis, welche Möglichkeiten gegeben sind, welche nicht. Er hatte übrigens noch eine ganz andere Konsequenz, die in späteren Entwicklungen in Europa, vor allem Westeuropa, von großer Bedeutung war. Die Kämpfe und die Niederlage von Budapest spaltete die kommunistische Bewegung in Westeuropa, besonders in Italien und in Frankreich. Die dortigen Kommunisten mussten jeweils Position beziehen, auch in der nationalen Dimension. Und sie müssten sich für oder gegen die Fortsetzung der stalinistischen Politik aussprechen. Wer die innere Entwicklung Italiens in darauf folgenden Jahrzehnten bedacht, muss wissen, dass die italienischen Kommunisten, um nicht völlig im eigenen Land in die Situation zu geraten, sich versuchten loszulösen. Die französischen Kommunisten haben einen umgekehrten Weg gewählt, der sie in die absolute Bedeutungslosigkeit der französischen Politik führte. So haben die Ungarn ungewollt, aber trotzdem mit aller Entschiedenheit das Entstehen des sogenannten Eurokommunismus angestoßen, mit den ganzen Wirkungen, die damit für die europäische Politik in den folgenden Jahren entstanden sind. Und war es auch, die friedliche Revolution von 1889 mit ihren Forderungen nach Freiheit, Recht und Demokratie ist auch die Einlösung der Ziele des ungarischen Aufstands von 1956. Meine Damen und Herren, wer die Forderungen der ungarischen Studenten am Vorabend des Aufstands anzieht, erkennt ohne Schwierigkeiten, dass dort die Schwierigkeiten genannt wurden. Freie Wahlen, die Einführung des Mehrheitsparteiensystems und das war die entscheidende Voraussetzung für die deutsche Wiedervereinigung. Und das gilt auch für die Forderung nach dem Abzug der sowjetischen Truppen. Denn erst die Aussicht darauf ermöglichte, dass beide Teile Deutschlands demokratisch und in Freiheit zusammengeführt werden konnten. Auch wir in Deutschland hätten die Einheit nicht erreichen können, solange andere Staaten noch unter der Diktatur der Sowjetunion leben mussten. Und es ist noch etwas, was aus meinem Erlebnis mir in den Sinn kommt. Am Tag, wie Sie wissen, nach dem Fall der Mauer, gab es einen massiven Druck der Stalinisten in der SED-Führung der DDR, des KGB und der wichtigen Teile ihrer Verbündeten im Politbüro der Sowjetunion, dass Gorbatschow angesichts des Falls der Mauer und der Begeisterungsstürme die sowjetischen Panzer in Berlin aus den Kasernen lässt. Es war eine der entscheidenden Stunden unserer Geschichte, die viel zu wenig beachtet werden. Dass Gorbatschow nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen, die die Sowjetunion gemacht hat, mit allen Folgen für die Ungarn, damals in Budapest diese Entscheidung nicht getroffen hat. muss ich nicht sagen, wie die Geschichte weitergegangen wäre, wenn die sowjetischen Panzer-Elite-Einheiten, die im Großraum Berlin standen, in diesen Tagen aus den Kasernen herausgekommen wären. Man kann sich leicht vorstellen, dass das eine wirkliche Entscheidungsstunde der Weltpolitik und der deutschen Politik war. Um eine Zukunft zu gewinnen, musste der Versuch unternommen werden, den eisernen Vorhang zu zerschneiden. Im konkreten Fall ist es dann in Ungarn geschehen. Meine Damen und Herren, wer die Bilder noch vor Augen hat, wie die ersten Bürger und Deutschen aus der DDR, nachdem plötzlich der Grenzzaun aufgerissen war, durch den Schilfgürtel des Neusiedlersees krochen, und wie sie dann auf der Erde knieten und das Land beteten, der hat eine Vorstellung davon, was da in Ungarn geschah. Und wenn wir also über Dankbarkeit reden, und für mich heißt der Satz immer, Dankbarkeit ist die Erinnerung des Herzens, ist für mich ganz klar, dass das, was die führenden ungarischen Politiker damals auf sich nehmen, Nemeth und alle anderen, ich will jetzt gar keine Namen nennen, eine ungeheure Tat war, dass sie dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei der SED und Staatschef der DDR auf den Vorwurf, ihr lasst die Deutschen raus, in einer Weise antworten, die einmalig klar war, die aber zu jener Stunde viele in Westdeutschland nicht mehr begriffen haben. Wir kennen nur eine Staatsbürgerschaft. Wir kennen nicht Westdeutsche und wir kennen nicht Ostdeutsche. Deutsche sind für uns Deutsche. Und wenn Deutsche von einem Teil Deutschlands in den anderen Teil Deutschlands gehen wollen, dann sollen sie gehen. Meine Damen und Herren, das war Weltpolitik in einer einfachen Formel. Aber es war die Weltpolitik aus der Moral und der Überzeugungskraft eines Mannes und einer Führungsgruppe geboren, die auch heute noch unseren Dank gebührt und der wir immer dankbar sein müssen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Deng Xiaoping, dem führenden Staatsmann der Volksrepublik China, in der gleichen Diskussion bei uns, Staatsbürgerschaft, als er mich voller Hohn fragte, ist Goethe ein DDR-Deutscher und Schiller ein BRD-Deutscher. In Peking wusste man's, dass es ein Unding ist. Und die Ungarn haben es auch gewusst. Und wir sollten auch diese wichtigen Details nicht vergessen, weil es was zu tun hat mit der Moral der Politik auch für unser eigenes Land. Wir haben in den ersten Jahren nach dem Ungarnaufstand gesehen, wie sich die Zweiteilung Deutschlands verfestigte, wie die NATO ausgebaut werden musste, weil die Sowjetunion immer selbstbewusster wurde und sich immer weiter voranbewegte mit ihrer Aufrüstung, um die Vorherrschaft zu erreichen. Mit dem NATO-Doppelbeschluss haben wir dann mit und unter der Führung der Amerikaner unsere Antwort gegeben. Wir haben den NATO-Doppelbeschluss gefasst und die Nachrüstung gegen viele Widerstände durchgesetzt. Und ich füge hinzu, auch im Blick auf die Ereignisse in Budapest, ohne diese Entscheidung wäre der Fall der Mauer nicht möglich gewesen. Und in den Ländern des Warschauer Pakts wuchs die Erkenntnis, dass sich die westlichen Demokratien, auch nicht die deutschen, dem sowjetischen Machtanspruch unterwerfen würden. Das wurde in Ungarn wahrgenommen, mit einer Sensibilität, die heute noch für den Freiheitsdrang, aber für das Geschichtsverständnis des großen ungarischen Volkes spricht. Mehr und mehr erfüllten sich dann die Hoffnungen auf Veränderungen. Die Sehnsucht nach Veränderungen ist nie mehr verloren gegangen. Und ich will ausdrücklich sagen, in diesem Reformprozess haben wir im Rahmen unserer Möglichkeiten geholfen. in guten und vertrauensvollen Kontakten, die wir aufbauen konnten. Wenn ich hier zwei nenne, denke ich es mit voller Absicht. Den Ministerpräsidenten Nemeth und den Außenminister Horn, die einen ganz schwierigen, mit ihren Freunden und im besten Sinne des Wortes Genossen, eine ganz schwierige und mutige Aufgabe übernommen hat. In der Rückschau für diese 50 Jahre ist deutlich, auf die Dauer konnte keine kommunistische Diktatur im Ostblock die Sehnsucht der Menschen nach Freiheit und Selbstverständlichkeit möglich machen. Die Ungarn haben Mauer und Stacheldraht durchbrochen. Das paneuropäische Picknick im Sobron im August 1989 ist eines dieser Signale, an die man sich heute kaum mehr erinnert. Und wir haben auch die überwältigende Selbstbeherrschaft und die Selbstlosigkeit vieler Bürger in Ungarn nicht vergessen, die unseren Landsleuten aus der DDR damals geholfen haben. Wir werden dem ungarischen Volk für diese Hilfsbereitschaft und für diese beinahe selbstverständlich gelebte Freundschaft nicht vergessen und immer dankbar sein. Seit anderthalb Jahrzehnten. Man muss das immer wieder sagen, weil es die meisten fast schon vergessen haben. Anderthalb Jahrzehnte danach ist Ungarn jetzt Teil der Europäischen Union. Ist Ungarn mit vielen anderen zusammen, weiteren 8 Ländern zusammen, Teil der NATO. Wir fahren über die Grenzen hinweg und können uns kaum mehr vorstellen, was das war und wie das war. Ungarn ist ein freies, demokratisches Land. Es gehört in die große Tradition des ungarischen Volkes. Und Ungarn hat jetzt auch große und erfolgreiche Anstrengungen unternommen, um die Beitrittskriterien zu erfüllen. Ich denke besonders an meinen verstorbenen Freund, den Ministerpräsidenten Josef Antal, den ersten frei gewählten Ministerpräsidenten, wie er damals in jeder Weise den Versuch unternahm, Ungarn näher an Europa zu bringen. Für mich, meine Damen und Herren, hat nie ein Zweifel bestanden, dass Ungarn nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zur Europäischen Union gehört. Wer durch Ungarn fährt, die Plätze in Budapest besucht, in vielen anderen Städten spürt, dies ist zutiefst europäische Geschichte, der weiß, Ungarn ist ein Land mitten in Europa. Und wenn wir jetzt wissen, dass Ungarn bei all seinen Schwierigkeiten, die ich sehe und jetzt auch in dieser Stunde nicht verniedlichen will, und der Staatspräsident, ich noch hoffen kann, dass man im Geist der Tradition des Aufstands sie in einer vernünftigen Weise miteinander bereinigen kann. Wer das alles so sieht, der weiß, dass das, was die Gründerväter der Europäischen Union auf den Weg brachten, was wir Jüngeren danach versuchten zu leben, nach der Parole nie wieder Krieg, ein friedliches Zeitalter in Europa aufzubauen. Heute sind die ehemaligen tiefen Gräben, die über Jahrhunderte aufgerissen wurden. Wir stehen heute an den Soldatenfriedhöfen der drei Kriege 870, 71, 39, 14, 18, 39, 45, in der sicheren Erkenntnis, wir werden nie wieder neue Soldatenfriedhöfe in Europa bauen müssen. Wir stehen vor einer jungen Generation, die jetzt in ein neues Jahrhundert geht. Es ist ihr Jahrhundert. Und wenn Sie, wir haben vorhin von Universitäten gesprochen, wenn Sie die Studenten sehen, Herr Staatspräsident, das ist bei Ihnen zu Hause nicht anders, die Sie gestern gesehen haben bei der Verleihung der Ehrenbürgerwürde, zu denen ich Ihnen auch sehr herzlich gratuliere, dann sehen Sie 20, 22 Jahre vor sich. Das ist eine Generation, die ein weites Leben vor sich hat. Nach der Lebenserwartung heute in Deutschland für Männer mit 76, 77 Jahren, für Frauen mit 84 Jahren, werden sie weit in dieses Jahrhundert hineinleben. eine Veranstaltung, ein Tag wie heute ist wichtig, dass diese Jungen wissen, wo wir herkommen. Und wir auf den Schultern derer stehen, die das erreicht haben, die dafür gekämpft, gelitten und auch gestorben sind. Aber vor allem aus der Erkenntnis, dass diese Generation, es wären viele zu nennen, dass diese Generation erreicht hat, dass junge Leute heute in Ungarn wie in Deutschland, in ganz Europa, bei all ihren Problemen, die ich sehe, in eine gute Zukunft gehen können. Und das danken wir nicht zuletzt den Ungarn. Der Satz, den ich damals Josef Antal sagte und schrieb, Ungarn gehört zu Europa und Europa gehört zu Ungarn, möchte ich in dieser Stunde gerne wiederholen.